Seid gegrüßt. Guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, die vor allem Menschen in fortgeschrittenem Alter haben, zum Beispiel ich, vorrangig über jugendliche Dummheiten oder die Dummheiten, die die eigenen Kinder so machen, als da wären. Der ist immer so ungesundes Zeug, der muss sich aber dann auch nicht wundern, dass er so leicht krank wird oder dick wird oder sonst irgendwas. Er oder sie fährt zu schnell Auto, kein Wunder, dass er jetzt halt geblitzt wurde und Strafe zahlen muss oder noch schlimmer einen Unfall gebaut hat. Ha, der raucht Kette. Klar, dass er kurzatmig ist und schon mit 18 kaum die Treppe hochkommt. Im Freibad war das Wasser viel zu kalt, die Außentemperatur sowieso. Ist klar, dass er jetzt erkältet ist. Letztes Jahr ist allerdings mir sowas passiert. Er ist ein Salto gesprungen oder hat es versucht und ist auf dem Rücken gelandet. Da muss man sich nicht wundern, wenn man nachher erhebliche Schmerzen davon trägt. Ich mache es auch nicht wieder. Mir sind auch einige Beispiele aus unserer ETG-Historie eingefallen, aber die sind vielleicht für den ein oder einen anderen Anwesenden zu schmerzhaft. Die Erinnerung daran, deshalb lasse ich das mal und lege den Mantel des Schweigens darüber. Es geht übrigens auch positiv. Ja, vor allem hier im Südwesten vielleicht, der hat einen Bausparvertrag abgeschlossen, deshalb klappt die Hausfinanzierung. Obwohl, das stimmt gar nicht, aber egal. Es wird einem zumindest so verkauft. All diese Beispiele haben eins gemeinsam. Der Sprecher, also in diesem Fall ich, sagt, was passiert ist, was getan wurde, also das Tun und wie es folgerichtig demjenigen ergangen ist. Ja, also es geht um das Tun. Ich hoffe, meine Platzeinteilung passt. Man tut etwas und es ergeht einem entsprechend seinem Tun. Und die Beispiele, die ich genannt habe, das müsst ihr zugeben, sind einigermaßen unstrittig. Das Thema wäre damit eigentlich durch. Bei den genannten Beispielen vielleicht, aber es gibt noch andere Beispiele, tiefere, die unser Leben in einem ganz anderen Bereich vielleicht treffen. Und die gibt es auch in der Bibel. Und ich möchte euch mal mit euch zwei, die in wenigen Versen zusammengefasst sind, anschauen. Und als Niklas letzten Sonntag von der Peitsche gesprochen hat, die er jetzt ein bisschen auspacken muss, habe ich gedacht, oh nein, diesen Sonntag ist auch ein bisschen Peitsche. Aber vielleicht haben wir jetzt einfach Peitschensaison. Ja. Und ich möchte natürlich anfügen, gerade wenn ich an das letzte Lied denke, mutig komme ich vor den Thron. Wenn Jesus die Peitsche auspackt, bedeutet es immer Leben. Er hat das Evangelium. Wir stehen auf dem Feld Jesus und da kann jetzt eigentlich nichts passieren. Insofern, das möchte ich sagen, um das Ganze ein bisschen zu relativieren. Ja, diese recht harten Worte, die stehen in Lukas Kapitel 13 und die beschäftigen mich schon seit geraumer Zeit. Ich habe mich auch nicht so richtig rangetraut. Aber jetzt schon. Lukas 13, die Verse 1 bis 5. Da ist Jesus im Gespräch mit Menschen um ihn herum. Und da heißt es folgendermaßen, ich habe jetzt keine Projektion, weil das ist eine etwas eine Überforderung jetzt, da die Tafel, dann auch noch Projektion und so weiter. Jesus sagt in Lukas 13, 1 bis 5. Moment, erstmal die Geschichte dazu, bevor er selber spricht. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Bis hierher. Was hier passiert, ist recht schnell erklärt. Jesus sagt unaufgefordert was zu den Menschen, die ihn umgeben da. Man weiß wenig, das steht auch nur hier im Lukas-Evangelium. Man kann nur Schlüsse ziehen, Schlussfolgerungen. Pilatus, der römische Statthalter zu der Zeit, hat wohl Galiläer umbringen lassen, während diese geopfert haben. So legt es der Text nahe. Das zweite Ereignis ist, der Turm in Siloa, der war integriert in die Stadtmauer von Jerusalem, in der Nähe des Teichs, der den gleichen Namen hat, der stürzte wohl ein und hat 18 Menschen unter sich begraben. Soweit die tragischen Fakten, die allerdings vor allem dadurch, was Jesus sagt, ein Licht auf mindestens zwei Wahrheiten werfen. Ich hatte den Text eigentlich ganz anders in Erinnerung, als ich drüber nachgedacht habe. Vielleicht geht euch das auch manchmal so, dass ihr über einen Bibeltext sinniert, den es gar nicht gibt. Ich habe gedacht, dass die Menschen ihn ansprechen und ihn fragen, Jesus, was war denn da? Wie kann man das erklären, dass da so tragische Unglücke passieren? Und das war doch sicher, weil. Ist aber gar nicht so. Jesus redet ganz von alleine. Und warum redet er, ohne dass er danach gefragt wird? Hier helfen uns vielleicht die berühmten drei Siebe des Sokrates, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt und die euch vielleicht schon mal gestoppt haben, als ihr irgendeinen Quatsch sagen wolltet oder mich. Ja, manchmal erinnere ich mich rechtzeitig dran, aber nur selten, muss ich zugeben. Also Sokrates hat in der Geschichte dieser griechische Philosoph vor Urzeiten gesagt, dass man, also ich kürze es ab, man soll nur das sagen, was wahr ist, was gut ist, zweitens, und drittens, was notwendig ist. Und ich gehe jetzt einfach mal bei Jesus davon aus, dass er auch diese drei Sachen für das, was er sagt, berücksichtigt hat. Fangen wir mal mit dem Letzten an, mit dem Notwendigen. Jesus hat es offensichtlich für notwendig erachtet, sowas zu sagen. Denn wahrscheinlich war es allgemeine Sichtweise, dass in Galiläa und in Jerusalem eine göttliche Strafe vollzogen wurde. Zwei Strafen, die als Ursache ein bestimmtes Tun haben, also ergeht es den Leuten so. So einfach ist es aber nicht, sagt Jesus. Vielmehr räumt er hier in großem Stil auf, mit ein paar sehr klaren Worten, die eigentlich ja, wie eine Peitsche knallen. Es ist eine knallharte Wahrheit. Jesus nimmt hier eine notwendige Korrektur vor. Wir kommen gleich noch dazu, was es bedeutet. Und da stellt sich allerdings auch die Frage nach dem, ist es überhaupt gut? Also es ist eine Wahrheit, es ist notwendig, ist es auch gut, was er sagt? Ja, denn ich hoffe, wir werden alle das auch bestätigt finden am Ende. Er, trotz dieser harten Worte, verkündet er mit diesen Worten das Leben. Was er den Menschen sagt, ist Leben. Also, und jetzt mal ein bisschen tiefer rein in den Text. Warum sind diese Worte wahr, gut und notwendig? Die erste Erkenntnis ist folgendermaßen. In Vers 3 sagt Jesus zu dieser Sache mit den Galiläern: Ihr müsst umkehren, ihr seid alle schuldig. Die waren nicht irgendwie besonders schuldig, sondern wenn ihr nicht umkehrt, dann müsst ihr auch alle umkommen. Das heißt, Jesus sagt hier Folgendes. Ich muss mal gucken, dass ich es versemmel. Menschliches Tun ist sündhaft. Und zwar von allen Menschen, ohne Ausnahme. Das ist eine elementare Wahrheit, eine elementare Erkenntnis für Menschen. Ohne diese Erkenntnis gibt es keinen Weg zu Gott. Jesus zeigt das selber oft mit selbstgerechten Menschen, die oftmals als Pharisäer in Erscheinung treten im Gespräch mit ihm, kann er nichts anfangen. Mit Sündern schon. Ja, denken wir zum Beispiel an Zachäus oder zahlreichen anderen, die wirklich verachtet waren, auch wegen ihres schlechten Verhaltens. Die sucht er auf. Weil eben die Selbstgerechtigkeit nicht da ist. Die Todesopfer unter den Galiläern und unter dem Turm Siloa stehen sinnbildlich dafür, dass zunächst alle Menschen mit dem Tod und mit der Verdammnis rechnen müssen. Und zwar wirklich alle. Und wohl dem, der sieht, dass er schuldig ist und dass er umkehren muss. Und das ist kein einmaliger Vorgang, das ist eine Haltung, das ist eine Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis, die öffnet den Weg zu Gott. Denn sie zeigt dem Menschen, ich brauche Vergebung. Und zwar mein ganzes Leben lang. Diese Wahrheit ist ein lebenswichtiger Kompass für uns. Ich bin ein Sünder. Und ich sage das deshalb so blank, weil ich denke, auch wenn wir lang mit Jesus schon gehen, manchmal kommt uns dieses Bewusstsein abhanden. Und es ist sowieso kein Selbstläufer. Selbstverständlich ist so eine Erkenntnis recht unpopulär. Damit kann man eigentlich jetzt nicht unbedingt Begeisterungsstürme auslösen. Das genaue Gegenteil ist eigentlich beliebter. Du bist genauso gut, wie du bist. Entfalte dich frei. Lass dir kein schlechtes Gewissen einreden, außer vielleicht von Klimaschützern zurzeit. Dann wirst du aber selber einer und schon brauchst du kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Ich habe mich erinnert, dass vor einigen Jahren schon so ein Bus hier durch Deutschland getourt ist, der ich glaube vorher in England rumgefahren ist. Das war so ein Missionsbus von Atheisten. Da stand, glaube ich, außen drauf, zumindest in England, lass dir kein schlechtes Gewissen einreden, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, genieß dein Leben, so frei, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, wie der Wortlaut war. So, das ist doch etwas populärer, dann schüttelt man alle möglichen Lasten ab, wenn man so denkt. Und viele Menschen leben auch so. Schuldig sind vielleicht irgendwelche Kriminelle, Umweltsünder, immer so ein bisschen die anderen. Diese Haltung ist falsch und führt in die Irre. Wahr ist vielmehr, wir sind eben allesamt Sünder, von Geburt an sogar. Und wenn wir das so nehmen, wenn wir das so annehmen, so stimmt was Grundsätzliches an unserer Haltung. Der Blick geht in die richtige Richtung, in die des Lebens. Das ist eine Haltung, die ich verinnerlicht habe. Sie zeigt sich zum Beispiel daran, dass an mir Demut sichtbar wird. Dass ich mich nicht für was Besseres halte als meine Mitmenschen. Und wenn ich das nicht tue, dann hat das eine gewisse Barmherzigkeit mit meinen Mitmenschen zur Folge. Das war eine wichtige Wahrheit, die ich herausziehe von dem, was Jesus sagt. Zweitens, was sagt Jesus noch Wahres, Gutes und Notwendiges über diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang? Ja, er schmettert diese Erklärung zu den Galiläern und Jerusalemern einfach ab. Das ist totaler Quatsch. Haben wir ja vorher schon ein bisschen mitbekommen. Es betrifft alle. Das steht nur sinnbildlich für den Tod, der Menschen blüht. Jesus sagt ja, ihr könnt gern den Zeigefinger einklappen, ihr seid genauso Todgeweihte. Wir sitzen im gleichen Boot und dieses Boot steuert auf den Abgrund zu. Ihr seid nichts Besseres, das gleiche Schicksal erwartet euch auch. Ja, das war wohl nicht so, ich schätze mal, es war betretene Stille, als er das gesagt hat. Schweigen. Es wäre doch so bequem, wenn diese Erklärung, dass diese Galiläer und die anderen in Jerusalem was richtig Schlimmes gemacht hätten und dann hat man eine einfache Antwort, seht ihr, ihnen ist so ergangen, da war sicher was Schlimmes im Spiel. Wir haben bis zum heutigen Tag, glaube ich, ein Verlangen nach einfachen Antworten. Sie wirken wahr, sie sind nicht kompliziert, da wird nichts verschleiert, es ist nicht unscharf, sondern ganz klar Sünde, Tod und die hat es zu Recht erwischt. Bis zum heutigen Tag nimmt man immer wieder solche, vielleicht auch in anderen Zusammenhängen, nicht unbedingt in diesem, diese Haltung war, einfache Antworten sind richtig und wo es schwieriger wird, das ist falsch. Da ist irgendwo vielleicht ein Widerspruch drin oder sowas. Und für uns Christen hier ist vielleicht auch eine kleine Versuchung. Die Bibel hat ja auch oft einfache Antworten. Da liegen einfache Urteile zu unseren Mitchristen oder Mitmenschen eigentlich nahe. Weil eben die Bibel manche Sachen recht klar und einfach formuliert. Also die Einfachheit ist attraktiv. Und es hat schon ein bisschen angeklungen, so eine Erklärung ist auch total beruhigend. Da sind Menschen umgekommen, aber ihr Tod ist begründet. Sie haben was verbrochen, göttliche Strafe war die Folge. Also bin ich sicher etwas besser als die. Ich führe ein rechtschaffenes Leben. Die haben ihren Tod verdient. Ich lebe, wenn ich jetzt weiter so mich ordentlich anstrenge, wenn ich mein moralisches Niveau beibehalte, dann kann mir nichts passieren. Sind wir jetzt im Jahr 2023 gegen so eine Denkweise immun, frage ich mich. Es ist immer noch menschliche Natur, sich gerne sicher zu fühlen, Auch sich als etwas Besseres zu fühlen, ist nicht so unangenehm. Und wenn auch so, und wenn schon mal solche Erklärungen irgendwie naheliegend sind, dann nimmt man sie vielleicht ganz gern an. Die einfachen Beispiele vom Anfang, die ich da genannt habe, die mögen ja richtig sein. Ich habe extra auch so einleuchtende gewählt. Und dennoch, auch wenn sie vielleicht richtig sind, ja, man tut irgendeinen Quatsch und kriegt dann gleich die Rechnung serviert, trotzdem kommt eine gewisse Überheblichkeit, so ein Stolz, vielleicht doch sogar eine Unbarmherzigkeit zum Vorschein, wenn man solche Erklärungen abgibt. Und das ist besonders dann der Fall, wenn große Teile von einer tragischen Geschichte, von einem Unglück, wie jetzt hier vielleicht im Beispiel in Lukas, uns völlig verborgen sind. Wir uns aber in irgendwelchen geistlichen oder sagen wir scheinbar geistlichen Erklärungen versuchen. Sind wir vielleicht auch nur auf der Suche nach Erklärungen, die uns beruhigen? Haben wir schon das Unglück, das Ergehen von anderen auf ihr Verhalten bezogen, auf ihr Tun? Entweder aus falscher Überzeugung oder einfach nur, um selber uns ein bisschen zu beruhigen. Die chaotische Welt, das viele Leid, da muss man ein bisschen vielleicht auch mal nach Gründen suchen, vielleicht sogar in guter Absicht, um das Leid dann abzustellen und sagen, wie geht's so schlecht, woran mag das liegen? Man kann vielleicht einen Mitmensch retten, wenn man die Ursachen findet. Aber was, wenn es nicht klappt? Was, wenn wir einfach keine Ahnung haben, warum jemand leidet? Ich habe bei mir selber ein bisschen nachgeforscht und die eine oder andere Erklärung zu meinen Mitmenschen gefunden, die leider ein bisschen in die Richtung geht. Und ich muss sagen, ich musste ein bisschen kauen und sagen, nee, ich muss es lassen. Es geht in die falsche Richtung. Ich kann mir das nicht anmaßen. Ich habe keine Ahnung. Und es wurde mir diesen Sommer wieder so deutlich, als wir in Ungarn waren in Ferien und ich bin am ersten Tag in den Supermarkt morgens gegangen. Es war morgens schon wahrscheinlich so heiß, dass es schon dreimal hitzefrei gegeben hätte. Und dann war ich in diesem Supermarkt und sehe ein Kind, so schätzungsweise 8 bis 10 Jahre alt, in einem Kinderwagen sitzen. Und man hat gleich gesehen, es ist schwerst behindert, hat so Handschuhe an, damit es sich nicht selber verletzt. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich das Kind jetzt so hinsortieren soll. Das ist ein kleines Dorf und dann, selbst wenn man nur einmal im Jahr hingeht, kriegt man manchmal oder kriegt man einiges mit. Bis mir dann später eingefallen ist, zu wem das Kind gehört. Es gehört zu einem Vater, den ich aus der Kindheit ein bisschen kenne, der sein Leben immer Außenseiter war, der verspottet wurde, ich glaube, der war auch hinzugezogen in dieses Dorf, der seine Eltern recht früh verloren hat, der jemanden geheiratet hat, eine Frau, die ihn, glaube ich, schon am ersten Tag wieder verlassen hat, der dann irgendwann nochmal geheiratet hat und dann hat er ein schwerstbehindertes Kind bekommen. Wie lieblos, unbarmherzig, kalt wäre es, wenn man jetzt tun, irgendwie suchen würde und ergehen und dann eine tolle Erklärung hätte. Wie falsch. Ich habe keine Ahnung, warum er so viel tragen muss. Und ich habe auch bei vielen anderen Menschen, bei denen man sich so fragt, vielleicht fallen euch auch Beispiele ein, überhaupt keine Ahnung, warum es so ist. Deshalb das Ergehen erklären lassen. das ist sehr dünnes Eis. Natürlich gibt es manchmal diese einfachen Beispiele, ja, wenn man mit 200 km/h durch die Stadt fährt, dass man dann einen Unfall wahrscheinlich baut, ist klar. Aber es gibt eben Beispiele, die man nicht so erklären kann. Also lieber lassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass zahllose Menschen falsch beurteilt wurden und möglicherweise auch daran zerbrochen sind. Denken wir an den wichtigsten Menschen, an Jesus. Bei ihm haben sich auch einige an Erklärungen versucht, warum es ihm so schlimm ergangen ist. Und uns dämmert schon, das haben wir überhaupt nicht kapiert, niemand hat es ganz verstanden, sondern der Prophet Jesaja sagt schon voraus in den berühmten Versen in Kapitel 53, der Vers 4, sie hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber in Wirklichkeit, und das ist der erste Teil des Verses, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Welch eine Fehleinschätzung, wenn man Jesus für den hält, der von Gott geschlagen, von Gott bestraft und gemartert wäre. Natürlich kann man das auch so sehen, ja, er als Opfer für unsere Schuld. Aber man sieht den großen Zusammenhang, das Heil dahinter für alle Menschen, sieht man nicht, wenn man nur das sieht, was vor Augen ist. Und der Mensch sieht halt das, was vor Augen ist. Wenn man jetzt mal von der anderen Seite guckt und sein eigenes Leid anguckt, wenn es mir selber schlecht geht und ich leide, denke ich da an Strafe Gottes? Als Nachfolger Jesu bin ich ein Kind Gottes und nicht unter Strafe, das glaube ich. Und natürlich darf man überlegen, weshalb einem das eine oder andere passiert ist, vielleicht auch aus eigener Schuld. Natürlich gibt es diese Zusammenhänge, aber das muss Gott mir zeigen. Und ich habe da auch Erfahrungen in meinem eigenen Leben mit Leid. Wie Dani das auch schon vorher gesagt hat, wir haben alle ein bisschen was zu schleppen. Und ich habe mir auch einmal unbedingt zeigen lassen wollen, ob ich jetzt irgendwie, ob das was mit meinem Tun zusammenhängt. Und Gott hat mir eine ganz klare Antwort gegeben, dass es nicht mit meinem Tun zusammenhängt, dass ich leiden muss. Und wenn jemand anderes sowas behauptet, der sehe zuerst auf sich selber und möge dann demütig den Mund halten. Zusammenfassend möchte ich sagen, die Bibel hat einfache Antworten, ja. Ich habe ein paar rausgesucht, zum Beispiel in Römer Kapitel 3, einmal der Vers 4. Da heißt es, alle Menschen sind Lügner. In Römer 3, Vers 23 heißt es, sie sind allesamt Sünder. Am Anfang habe ich gesagt, diese Erkenntnis ist Gold wert. Es ist der Anfang der Sündenvergebung. Wer das sieht, der weiß, er braucht die Vergebung und er wird hoffentlich zu Jesus finden, der als einziger diese Vergebung darreichen kann, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist und der alleine der Weg ist. Jesus ist die Antwort. Diese Verse, die wir gelesen haben, zeigen auch, der Mensch als Lügner taugt nicht zwingend so als Erklärer von solchen Tun-Ergehens-Zusammenhängen. Und übrigens hat die Bibel auch nicht nur einfache Antworten, so pauschale Antworten. Wir sehen ganz genau zum Beispiel an Jesus, dass er sehr, sehr individuell auf Menschen eingeht und dass er nicht allen die gleiche Antwort gibt. Er hat ihnen Dinge gesagt, die sie im Herz getroffen haben, die für sie persönlich wichtig waren. Und es waren ganz unterschiedliche Dinge bei unterschiedlichen Menschen. Aber im Unterschied zu Menschen, er konnte das als Gottes Sohn ihnen auch sagen, dass eben ihr Ergehen eine Folge ihrer Sünde war zum Beispiel. Und das ist für uns Menschen ein sehr dünnes Eis. Allerdings müssen wir hier auch ein bisschen unterscheiden. Beschränken wir uns darauf, uns auf das Tun zu konzentrieren, nicht so sehr das Ergehen zu erklären. Und wenn es ums Tun geht, da sind wir sehr wohl gefragt. Es heißt in der Bibel, dass der geistliche Mensch alles beurteilt, im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 15. Er kann Sünde, er kann Schuld beurteilen. Er kann sagen zu seinem Mitmensch, was du da machst, ist falsch. Er soll es sogar, es ist sogar eine Pflicht, Tun zu benennen. Aber dabei sollten wir es belassen, in der Regel. Wenn es einen Zusammenhang mit dem Ergehen hat, dann haben wir sowieso die Wurzel des Übels schon benannt, das falsche Tun. Und als Erklärer sind wir gar nicht mehr nötig. Ich wünsche mir für mich selber und für uns alle, dass wir Gottes Geist in uns Raum geben, dass er uns die nötige Demut lehrt, eine Gesinnung, wie sie, woran ich eben erinnert wurde, in einem Lied ausgedrückt wird, dass ich euch gern, von dem ich euch gern drei Strophen vorlesen möchte, damit wir nicht in die Gefahr kommen, Erklärer von Leid und so weiter zu werden. Ja? Das Lied ist in unserem alten Liederbuch der Zionsharfe 153, das haben wir früher immer wieder zur Taufe gesungen und drückt ganz toll aus, finde ich, was für eine Gesinnung die richtige ist, was für eine Haltung, was für eine Einstellung. Ich lese mal die Strophen 1, 2 und 6 vor und ich versuche es auch langsam genug zu lesen, dass es in euch einsickern kann. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit ihm selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Gib auch mir Mitleid und Erbarmen bei meiner armen Brüdernot. Lehr Jesus mich den Feind umarmen, du starbst für ihn der Liebe Tod. Dein Blut für alle Sünder schreit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast, wo du einfach Worte sagst, die wahr, gut und notwendig für uns sind, die zeigen, wo wir stehen ohne dich, dass wir einfach verlorene Sünder sind. Aber ich danke dir, dass du uns das Evangelium gebracht hast, dass du für uns die Vergebung bewirkt hast, die Versöhnung mit Gott. Und ich möchte dich bitten für uns, egal wie wir uns, wo wir uns da wähnen, wo wir stehen, ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, dass wir deinem Geist Raum geben, diese Haltung immer stärker zu verinnerlichen, dass wir nicht die Erklärer sein müssen für Schicksale von Menschen, sondern dass wir nur auf das Tun schauen, dass wir uns von dir leiten lassen, ja, dass wir uns korrigieren lassen von unseren Glaubensgeschwistern, aber dass wir keine Erklärer sein müssen. Das bist du. Und ich danke dir dafür, dass dein Blut ausreicht zur Vergebung, dass wir nicht unter der Strafe stehen, sondern dass wir deine Kinder sind. Amen.